Dennoch gibt es dieses Gefühl von, kann ich auch da irgendwie vorher schon irgendwas machen, damit ich nicht so Breitseiten abkriege.
Es kommt einem tausendmal lächerlich vor. Und beim tausendersten Mal denkt man dann, guck, wenn ich jetzt nicht präventiert hätte, dann wäre das richtig schief gegangen.
Das vermeidet definitiv jede Art von Herausforderung, 100 pro.
Aber die einfachste Prävention der Welt ist, man geht einfach nicht hin.
Learn, unlearn, repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hey Jürgen.
Hey Sabine.
Ich habe heute ein Thema für dich, was dein Haus- und Hofthema ist.
Oh nein.
Doch, und eines, was wir auch schon angeteasert haben in einer anderen Folge. Und die Überschrift über all dem heißt, wie kann ich bereits, wenn ich am Schreibtisch sitze und meine Konzeption mache, Gott, Herausforderungen...
Das ist doch dein Thema, Moment.
Ja, das auch, ja, das stimmt. Okay. Also wir nehmen Konzeption. Jetzt mein Thema, genau, ich tue nur so, als würde ich was von dir wollen und sage, wir reden heute über Konzeption.
Oh ja, das ist ja mein Leibgericht, eigentlich mein Haus- und Hofthema.
Nee, nicht wahr? Was? Nein, der Teil davon, der Prävention bedeutet für oder gegen... oder vor allen Dingen, die sonst passieren könnten, wenn ich da nicht so ein Augenmerk drauf setze. Und wir haben ja schon über Record Return Release gesprochen. Das ist dann die Intervention und in dem Zusammenhang festgestellt, es gibt so viele Präventionen, dass wir da eine extra Folge dazu machen wollen. Et voilà!
Man kann, voilà. Du musst mich dann immer unterbrechen, wenn du das Gefühl hast, wir haben darüber schon gesprochen.
Ich versuch's.
Tatsächlich ist ein wahnsinnig spannendes Thema, weil man kann nicht alles präventieren, das ist klar, aber man kann eine Menge vorbeugen, wenn man sich ein bisschen auskennt. Und ich will erst mal was vorweg sagen, dieses sich damit zu beschäftigen, wie kann ich das, was ich befürchte, verhindern oder beziehungsweise dämmen, macht jeder Mensch, der irgendeine Profession ausübt. Und je gefährlicher die sind, das ist ja bei uns zum Glück nicht so, also es droht keine Lebensgefahr. Aber je gefährlicher die Professionen sind, desto größerer Wert wird auf eine gründliche Prävention gelegt. Ob das jetzt ein Flugzeug ist, wo es eine Checkliste gibt, die wirklich abgehakt wird und wo dann später dokumentiert wird, dass die auch wirklich abgehakt wurde, bis hin zum Tauchen, Segeln, je gefährlicher Klettern, je gefährlicher das ist, Fallschirmspringen, desto mehr Zeit und auch Aufmerksamkeit verwenden diejenigen, die das ausüben, auf die Prävention. Und dann erstmal vorweg, es kommt einem tausendmal lächerlich vor. Und beim tausendersten Mal denkt man dann, fuck, wenn ich jetzt nicht präventiert hätte, dann wäre das richtig schief gegangen. Die Geschichte habe ich tatsächlich mal von einem alten Kletterer gehört, einem Bergsteiger und Expeditionsarzt, der tatsächlich... ganz schlimm, ich gehe jetzt noch nicht in die schlimmen Ecken, der hat tatsächlich meinen Freund abschneiden müssen.
Oh yeah.
Und wenn man sowas, also vom Seil für die Hörerinnen und Hörer, der hängt unter einem und man kann jetzt überlegen, sterben jetzt beide oder einer von beiden. Und der hat das Zeit seines Lebens versucht zu verarbeiten, aber aus diesem Mund hört man dann mal genauer hin und sagt, in dem Fall hat er zu mir gesagt, ja, irgendwann kann den Knoten bei seinem Partner tausendmal prüfen und denkt, ja, der kann einen Achter. Also ein Achterknoten, der im Gurt der uns mit dem Berg verbindet. Und beim tausendersten Mal siehst du eine Schlinge falsch gelegt und das Ding geht auf. Und da das da in diesem Fall über Leben und Tod entscheidet, würden die nie sagen, nee, wir präventieren nicht, ja, lass doch.
Oder schon wieder Achterknoten, das ist doch blöd, Achterknoten, das können wir doch jetzt, ne?
Genau, oder beim berühmten Bodycheck bei den Tauchern, die wirklich nach Vorgaben, also gibt es dann so Eselsbrücken, wie man diese einzelnen Dinge checkt, ABC-Check oder andere Vorgehensweisen. Aber man hat alles mal einmal in der Hand gehabt, an jedem Gurt mal gezuppelt. Und das ist sehr lustig, wenn du an einem Gurt zuppelst und hast plötzlich die Bleigewichte in der Hand von diesem anderen Taucher, weil er das irgendwie doof angemacht hat. Und dann ist das jetzt noch nicht mal so gravierend, aber es ist dann blöd, wenn der auf Tiefe ist, also 30 Meter tief, und die Bleigewichte von sich aus abfallen, kannst du dir nicht vorstellen, wie der dann zu kämpfen hat, damit er auf der Höhe bleibt und nicht hochschießt wie so ein Korken.
Ja. Ja.
Und dabei eine Taucherkrankheit riskiert. Und jetzt aber zurück zum Training. Ich glaube, es lohnt sich, für sich eine Checkliste zu haben. Das fängt an, habe ich die Ausrüstung dabei, bis hin dann zu anderen Dingen, die gravierender sind. Und wir haben hier nur 30 Minuten. Und,
wir werden auswählen.
Aber ich würde immer empfehlen, damit anzufangen, was ist deine größte Befürchtung? Also was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Wenn es dann auch spannend,
wenn ich da mal reingehe. Das sind ja so Fragen, die wir auch oft stellen, ne, bei den Train-the-Trainer-Sachen. Was ist denn das, wo du am meisten Bedenken davor hast? Ganz oft höre ich die Antwort, die schweigende Gruppe.
Ja, zum Beispiel.
Also dieses, ich rede da rein und habe das Gefühl, hallo, ist da überhaupt wer? Und natürlich so angriffsartige, meist eher dominant vorgetragene Äußerungen. Das ist das, wo wir auch bei Record Return Release ja hingucken. Wie kann ich dann mit denen umgehen, wenn sie da sind? Und dennoch gibt es dieses Gefühl von, kann ich auch da irgendwie vorher schon irgendwas machen, damit ich nicht so Breitseiten abkriege? Vielleicht gerade, wenn ich weiß, innerhalb der Gruppe gibt es eine Verärgerung über eine Situation im Unternehmen zum Beispiel. Ne? Es wurde jetzt eine Umstrukturierung beschlossen und wir sind einfach mal schnell in andere Teams gesteckt worden, ohne dass jemand vorher auch nur mal freundlicherweise mit uns geredet hat. Also wir haben eine E-Mail gekriegt, da stand dann drin übrigens, ja, die Teamverteilung ist jetzt folgendermaßen, bim bam bom. Und jetzt habe ich wiederum mit denselben Menschen eine Trainingsveranstaltung und denke, wie viel davon kriege ich jetzt eigentlich ab? Ja,
ja, genau. Und diese ganzen Befürchtungen sind gute Ratgeberinnen für einen selbst, weil, also bis hin zu denen, wir haben, glaube ich, irgendwann am Rand schon mal darüber gesprochen, dass, wenn man eine Weile in diesem Beruf ist, gibt es so wiederkehrende Träume von den schlimmsten Seminarsituationen, die man sich ausdenken kann. Und ich sage den Leuten, die mir das erzählen, Jürgen, ich schlafe 3 Tage schlecht vor einem wichtigen Training, dann sage ich immer, sei froh, dass du da schlecht schläfst, weil du nimmst eigentlich alles vorweg, was passieren kann, meist in absurder Form. Du hast nichts an, während du vor der Gruppe stehst oder Leute werden gewalttätig und solche Dinge.
Aber ich finde ja immer den Raum nicht. Ich glaube, da haben wir in irgendeiner Folge
schon mal drüber gesprochen. Genau. Du suchst den Raum oder es ist ein klitzekleiner Raum. Das vorwegzunehmen macht dich aufmerksam und gleichzeitig bist du auch dann wahnsinnig dankbar, wenn genau das nicht eintritt. Also du was anhast, du hast den Raum gefunden.
Das habe ich noch nie, das sollte ich mal ändern. Ich sollte das viel bewusster wahrnehmen, wenn ich in meinem Raum stehe und das erstmal abfeiern. Ja?
Genau, ich habe was an, ist doch schon mal toll.
Ich gucke an mir runter, sehe Klamotten, gut, an allen Stellen, wo ich es gut finde, wunderbar. Ja. Und ich bin in dem Raum, sehr cool.
Also dankbar sein dafür, dass man diese Befürchtung hat. Und jetzt aber mal zu den Präventionen, weil das eine sind Checklisten und ähnliche Dinge, aber dann gibt es die für mich in Bezug auf die Teilnehmer mächtigste Prävention überhaupt, das ist die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme vor dem Training.
Ja.
Weil wir da auch schon unsere schlimmsten Widersacher und deren Biases uns gegenüber behandeln können, mildern können. Wir lernen die kennen, hören auch manche Dinge da zum ersten Mal. Ja, zieh dich warm an, wenn der Schmidt-Leitner dabei ist, der häutet dich, Jürgen, weil der hasst Workshops und der hasst bestimmte Vorgehensweisen. Das ist alles wertvoll, was man dann hört, auch wenn man dann noch schlechter schläft als vorher. Aber es gibt einem die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und dann haben wir sowohl im Vorfeld als auch im Warming-up, also in dem ersten Kontaktaufnahme vor dem Training, also dem Smalltalk vorm Raum oder im Raum, haben wir schon die Gelegenheit, die ersten Präventionen zu setzen. Und dann kommt die große Stunde der Eröffnung, wo wir innerhalb von einer Stunde, die bei einem 3-tägigen oder 2-tägigen Training die Eröffnung dauert, so viele Präventionen setzen können. Wir sind so mächtig in diesem Augenblick, weil das nicht nur Spielregeln sind, sondern es sind manchmal Beiläufigkeiten, die man in einem Nebensatz sagt. Also die berühmte paradoxe Aufforderung, wenn es hier Dinge gibt, die euch gegen den Strich gehen, dann sagt die nicht nur, also bemerkt die nicht nur und bemerkt sie an, sondern seid wütend. Also haut's, ich bin dafür bezahlt. Ich freue mich darauf, dass ihr hier nicht auf die Form achtet. Ihr könnt mir Titel geben, könnt mich beschimpfen. Aber ich möchte, dass diese Dinge hier genannt werden. Und du kennst diese Vorgehensweise dadurch, dass man es ausgesprochen hat und dann später, dass vielleicht tatsächlich manchmal ein bisschen formlos kommt, kann man darauf hinweisen, genau so habe ich mir das gewünscht. Mhm. Aber man ist derjenige, der dazu aufgefordert hat. Und in der Regel kommen diese Ausbrüche dann auch ein bisschen seltener. Eben deswegen, weil das ja gewünscht war. Und das Spiel Trainertesten beispielsweise wird dadurch ein bisschen weniger spannend. Mal gucken, wie er reagiert, wenn ich jetzt was richtig Heftiges sage. Das sind oft unbewusste Prozesse, die wir schon allein durch die Statusarbeit ganz am Anfang versuchen zu reduzieren. Ich bin hier nicht über euch, ihr seid nicht die dummen Schüler und ich der wissende Lehrer. All diese Dinge, die dann dazu führen. Aber die Prävention jetzt bewusst zu planen und ich versuche das jetzt ein bisschen zu sortieren, dass das nicht nur die Dinge sind, die wir ohnehin tun, um Lernen zu bereiten und die Leute in eine offene Haltung zu führen, sondern wirklich Präventionen, die verhindern, dass bestimmte Situationen überhaupt erst aufkommen.
Ja, gezielt gesetzt, du hast gerade auch schon gesagt, ein paar Dinge gehen auch im Vorfeld. Die Kontaktaufnahme, auch da eine Frage inhaltlicher Art zu stellen, finde ich immer wieder hilfreich, weil selbst wenn ich wenig Antworten kriege, das zumindest eine Hypothese zulässt. Ne? Mhm, genau. Wie relevant ist das Training selbst für die Menschen, die da kommen? Das ist natürlich alles zu überprüfen, kommt auch auf meine Frage an und darauf, in welcher akuten Situation sind die. Aber es könnte auch da schon eine Schlussfolgerung geben. Und wenn ich Sachen kriege, wie sind die formuliert und was ist sozusagen zwischen den Zeilen auch lesbar? Auch das finde ich immer wieder gut. Und natürlich ist auch die ganze Auftragsklärung schon Teil dieser Prävention. Ne? Also was da rauszufinden, was ist die aktuelle Situation im Unternehmen, unter welchen weiteren Druck stehen die Teilnehmenden? Was ist da noch so los? Woran denkst du, wenn du lachst? Ich bin gespannt.
Ich muss gerne drüber lachen, weil ich muss dann eigentlich fast schon ein bisschen zynischen Allrounder-Joke bringe in manchen Trainerausbildungen, der aber die Absicht hat, den Leuten die Macht zurückzugeben. Niemand von uns, der trainiert, Trainerinnen oder Trainer, ist dem ausgeliefert, was da passiert. Niemand, definitiv nicht. Wir sind viel vorbereiteter als die Teilnehmenden. Wir sind wissend in vielen Fällen. Und ansonsten trust the process. Aber die einfachste Prävention der Welt ist, man geht einfach nicht hin.
Also und, das vermeidet definitiv jede Art von Herausforderung. 100%.
Genau, und in der Auftragsklärung genau hinzuhören, weil die Teil der Prävention ist, hinzuhören, ist das eine Alibi-Veranstaltung, werde ich hier gerade indoktriniert, was zu tun, was ich gar nicht will? Ja. Sind die Leute freiwillig da? Bringt das denen was? All diese Dinge führen ja dazu, dass wir am Ende sagen, ja, ich sehe hier eine Chance. Ja, ich sehe eine Chance, dass die Teilnehmenden wirklich was lernen oder eben nicht. Oder ich traue mir die Aufgabe nicht zu oder. Und sich das bewusst zu machen, ich bin eben nicht verdonnert dazu, das zu tun. Wir hatten bereits eine Folge in Bezug auf interne Trainerinnen und externe Trainerinnen. Da war das so ein Thema auch, dass man da ein bisschen weniger wählerisch sein darf, meint man, aber auch die dürfen sagen, ich traue das dieser Gruppe oder dieser Konstellation der Gruppe nicht zu und ich schlage euch einen besseren Weg vor.
Ganz genau, also auch das abzuwägen und auch da um Rahmenbedingungen zu bitten, beispielsweise Klarheit zu schaffen, darf ich jemanden auch zurück an den Arbeitsplatz schicken, wenn eine bestimmte Vorbereitung nicht erledigt ist, weil ich auf die aufbaue, oder darf ich auch im Zweifel jemanden an den Arbeitsplatz zurückbitten, wenn in einem klaren Gespräch rauskommt, dass derjenige wirklich sagt, sorry, ich werde hier auf jeden Fall nichts mitnehmen können, Punkt, Ende aus, das weiß ich von vornherein und das werde ich mir auch beweisen. Allein das ist schon stützt einen sehr. Und gleichzeitig sind dann Auftragsklärungen natürlich auch so Dinge wie, mit welcher Stimmung sind im Moment Menschen insgesamt im Unternehmen unterwegs. Ne? Wie viele Umbrüche herrschen, wie sehr ist gerade vielleicht ein Kostendruck da, inwiefern ist Training auch ausgelaut irgendwie, so ist schon wieder zu einem Training. Wir haben eigentlich extrem viele gehabt in letzter Zeit, also beide Varianten sind ja möglich. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen in diese Anfangsphase, weil das ist ja die, die wir auch sehr gut selber in der Planung und Umsetzung nah beieinander lassen können, ne? Wo noch nicht so viel passiert, wo noch nicht so viele Einflüsse reingreifen, wo wir dann auch immer wieder sagen, ey, bleib bitte flexibel, egal was für ein Hammerkonzept du hast, aber es loszulassen an bestimmten Stellen ist genauso relevant, wie es einmal gemacht zu haben. Es gibt ja so ein paar Lieblingsprävention, bei mir zumindest, ist es definitiv das Gedankenlesen, ja, was eigentlich fast immer vorkommt. Wie ist denn das bei dir? Da können wir gleich nochmal was zu sagen, was das ist. Haben wir an einer Stelle, glaube ich, schon mal erwähnt. Mhm. Aber was ist das für dich? Wo würdest du sagen, das sind so Präventionen, die nahezu immer bei dir stattfinden?
Das Gedankenlesen gehört definitiv dazu. Diejenigen unter euch, die diese Folgen nicht gehört haben, hört sie euch an, gefälligst. Nein. Gedankenlesen heißt, man spricht aus, was möglicherweise in den Köpfen der Teilnehmenden vorgeht, um zu sehen, ist das tatsächlich wahr oder ist das ganz anders. Und gleichzeitig
ein kleiner
spricht
Joke
man das
am Rande
aus.
Ich habe das gerade kürzlich gemacht in einem Team und hatte so drei grobe Varianten, wie die Menschen da sitzen könnten und habe die dritte ausgesprochen. Und eine Teilnehmerin sagte tatsächlich, das ist ja, als würdest du unsere Gedanken lesen.
Süß. Geil. Genau. Das wird gerne eingeführt mit, bevor
Einige
ich sage, was hier
euch
passiert, interessiert mich, was euch heute Morgen durch den Kopf gegangen ist. Aber nee, wartet mal, ich rate mal. Und dann, du bist aufgestanden, dann fiel dir irgendwann, wahrscheinlich eine halbe Stunde später, fiel dir ein, ach ja, stimmt, heute ist ja gar nicht Arbeit, heute ist ja ein Training. Und dann geht man das so durch und das ist immer so halb scherzhaft gemeint. Man sieht aber trotzdem die Erleichterung auf den Gesichtern, wenn sie sagen, ja, genau so.
Ja.
Und die Kunst besteht darin, sich nicht darüber lustig zu machen. Also definitiv in dem Moment, wo man das auch nur in leisester Form spüren würde, der Trainer macht sich hier gerade über unsere Gedanken lustig. Ja. In dem Moment wird das so nach hinten losgehen. Deswegen ist das ernst gemeint. Ja. Ich würde verstehen, dass man in diesem Fall diese
ich Gedanken
hier auf
hat.
Das Mikrofon, dass man in diesem Augenblick, dass man in diesem Augenblick diese Gedanken hat und es ist würdig und gut, dass man die hat. Und dann sage ich euch, was wir stattdessen hier machen und wozu ich euch einlade.
In dem Fall war das auch so, dass relativ klar war, dass Menschen mit unterschiedlicher Motivation dahin kommen, bestehendes Team, und einige haben eher diese Haltung gehabt, ey, wir brauchen hier nicht schon wieder über irgendwas zu quatschen, lass uns mal einfach arbeiten, während andere auf dem krass anderen Ende gewesen sind und dachten, wenn ich hier nicht mal wenigstens ein bisschen Land in Sicht sehe, dann arbeite ich bald überhaupt gar nicht mehr. Ja, hier muss endlich mal über einiges gesprochen werden und vor allem auch gehandelt hinterher. Und auch sowas dann nicht als, oh Gott, das kann mir, also wie soll ich da ein Training draus machen zu sehen, sondern wirklich zu sagen, gerade weil ich das am Anfang nutzen kann und sagen kann, das sind die Unterschiedlichkeiten im Raum, kann ich ja dadurch die Rampe bauen, auch zu sagen. Und genau diese anderen Denkweisen gilt es jetzt hier auch zu akzeptieren und zu sagen, okay, komm, dann reden wir heute. Ne?
Absolut. Wenn man Prävention insgesamt sich anschaut, merkt man, dass man die in so drei Gruppen einteilen kann. Die einen sind die tatsächlich in die Vorbereitung und Auftragsklärung gehören, dann ist die unmittelbar auch mit den organisatorischen Vorbereitungen dieses Trainings zu tun hat. Das sind nur mal eine Prävention. Man hat besser für alle Fälle alles dabei. Also wer in den Bergen klettern geht, der weiß, man kann zwar eine Wettervorhersage sich anschauen, aber es kann innerhalb von einer Stunde alles komplett anders sein. Und wenn man einen erfahrenen Bergwanderer, es muss ja nicht mal ein Kletterer sein, fragt, was hast du in deinem Rucksack drin, dann haben die für alle Eventualitäten eine leichte Windjacke, aber auch Handschuhe, alles Mögliche mit drin, damit eben man auf alles vorbereitet ist, beim Segeln genauso. Mhm. Und dann kommt die dritte Phase, die dritte Teil dieser Prävention, die finden tatsächlich zur Eröffnung des Trainings statt. Mhm. Und je gründlicher man die tut, zusammen mit den Teilnehmenden, desto wahrscheinlicher ist, dass manche Störungen gar nicht eintreten. Und auch das vergleiche ich wiederum mit Ausbildungen, die ein bisschen gefährlicher sind als Trainings. Wenn man, ich liebe diese Spielregel, fass die Schlange nicht an, bevor du nicht weißt, an welchem Ende der Kopf ist. Und die bedeutet einfach nur, das hört man häufig in Ausbildungen, ich erkläre euch jetzt ein paar Dinge, aber versprecht mir bitte, dass ihr nichts tut, bis wir zu Ende erklärt haben und ich jetzt sage, wann wir anfangen. Mhm. Versprochen? Weil wenn Teilnehmenden jetzt beim Paragliden oder sonst wo einfach loslegen und wurschteln, ist die Gefahr zu sterben oder sich böse zu verletzen einfach relativ hoch. Mhm. Und das ist die Phase zu Beginn des Trainings, wo wir so ein paar Dinge legen. Störungen haben Vorrang, sagt Bescheid, wenn ihr irgendwas braucht, sagt, wenn ihr eine Pause braucht. Das sind alles Präventionen, die dazu führen sollen, dass dann nicht im Training eine große Störung entsteht. Jetzt zum Beispiel dadurch, dass einer innerlich schon eine halb geplatzte Blase hat und sagt, wann macht der Arsch endlich eine Pause? Und versteht nicht, dass er selbst mir ein Zeichen geben muss, weil ich halt keine Pausen mache. Und das ist, wenn man danach diese erste Phase, diese erste Stunde durchgeht, stellt man fest, wie viele Präventionen es da gibt. Und jetzt gibt es noch eine vierte Phase, die ist eigentlich zu Beginn jedes Moduls. Also vor jedem Modul kann man Prävention fahren, zum Beispiel die, haben wir eben über Gedankenlesen gesprochen, das kann man natürlich auch in Bezug auf ein Modul, was gerade eröffnet ist, anwenden. Aber was da häufiger geht, ist dieses Wer hat schon mal? Und wer hat schon mal zu Beginn eines Trainings heißt, wer hat schon mal ein Training dieser Art gemacht? Mhm. Wer hat schon mal ein Buch darüber gelesen? Und du siehst dann in Reaktionen der Teilnehmenden, wie deren Haltung diesem Thema gegenüber aussieht.
Du meinst,
aussieht.
Wenn sie himmeln, während sie ihren Arm nehmen, das ist ja meine Lieblingsformulierung für Augenrollen nach oben, dann finden sie das Thema vielleicht nicht ganz so prickelnd.
Richtig. Oder sie melden sich wie Hermine Granger bei jeder Frage.
Ich.
Und man merkt, es ist eine Begeisterung im Raum dafür. Und das geht natürlich auch für jedes Thema, dass man kurz einmal checkt, was haben die für eine Haltung dem gegenüber und wo stehen sie gerade. Und jetzt sind wir bei nächsten Präventionen, die eigentlich auch Interventionen sind, nämlich zum Beispiel im Blitzlicht. Das zum einen die Möglichkeit bieten soll, eine Störung, die schon im Raum ist, Raum zu geben, sodass man sie behandeln kann. Dieser Teil ist Intervention. Die Prävention ist aber die, das zu Zeitpunkten zu machen, wo diese Störungen noch klein sind, sodass man sie noch bearbeiten kann. Und so ist das dann so ein Spiel. Ich überlege gerade, ob es auch nach dem Training noch eine Phase gibt der Prävention, aber hier gilt der alte Fußballer- oder Sportlerspruch, nach dem Training ist vor dem Training. Das heißt, zu überlegen, was kann ich beim nächsten Mal anders machen, damit mir das nicht nochmal wieder fertig. Wieder
ja,
nichts anhabe, wenn ich vor der Gruppe stehe.
Tatsächlich, weiß ich nicht, ob wir das jetzt wirklich unter Prävention fassen, aber es ist eine Prävention für meine eigene Auseinandersetzung mit dem Training, dass wenn ich vielleicht im Nachgang auch ein, zwei Stimmen gehört habe, die kritisch waren, das kann ich auch wieder sagen, von heute, dann ist es total gut, ein Transfertreffen zu haben, weil wir immer mal wieder auch Dinge tun in Trainings, die erst im Nachgang für Menschen spürbar unterstützend sind. Es kann sein, dass wir im Training unbequem sind an der einen oder anderen Stelle, dass sie vielleicht in dem Widerstand noch sehr stark verhaftet sind, den sie grundsätzlich gegen diese Dinge haben. Und dann ist auch so das eigene mit rausgenommene Gefühl so, schade. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass ich doch, ja, weiß, was ich meine. Wir wissen ja, dass wir nicht alle mitnehmen können, aber ich will trotzdem alle mitnehmen.
Wenn du dir es nicht vornimmst, dann werden sie dadurch weniger. Also.
Ja, wahrscheinlich. Und dann eben im Nachgang das nochmal auch mir abzuholen und zu hören, dass dann doch was passiert. Und das war dann doch nochmal so ein Klick. Das ist vielleicht wirklich präventiv dafür, dass ich mir nicht jetzt irgendwie vorgebe, ich muss da jetzt was anders machen oder ich traue mich vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr auch an unbequeme Momente ran. Ne?
Genau, also ich finde, das gehört mit dazu. Und was ich auch empfehle, ist, dass man sich diese Übersicht dessen, wo können überhaupt Störungen entstehen, also wir nennen das Störquellen, also aus welcher Richtung kommen denn die Störungen. Und dann sind es eben mehr als nur Teilnehmende, Unternehmen, Zeiten, also wann findet dieses Training statt und wie viel Zeit hat man für die einzelnen Dinge. Medien sind eine große Störquelle.
Räume,
der Co-Trainer oder die Co-Trainerin, die Gruppe selber als dynamische und systemisches Element. Und. Also, dass man für sich so eine Übersicht hat über die möglichen Störquellen und die dann einfach einmal anguckt, so wie ein Segler in den Himmel guckt, sich das Wasser anguckt, sein Boot anguckt und weiß, wenn irgendeine Störung entsteht, dann
seine
kommt
Crew
die aus der
anguckt.
Richtung. Die Crew zum Beispiel, die luschen. Und dadurch anders vorbereitet. Die Ausrüstung an Bord und. Also das ist das. Das klingt jetzt für unsere Hörerinnen möglicherweise so ein bisschen selbstverständlich, aber vielleicht haben gleichzeitig viele von uns diese Erfahrung gemacht, dass sowas passiert, irgendwas geschieht und man steht davor und denkt so, ich Dummkopf, ich bin so ein Honk, das hätte ich doch sehen müssen oder hätte das doch mit einem Satz präventieren können.
Und eine Runde klug geschwätzt. Wenn du an einen Ort fährst, an dem du dich momentan nicht aufhältst, guckst du bestimmt immer mal wieder auf die Wettervorhersage. Du möchtest wissen, welche Klamotten du einpacken und welche du zu Hause lassen kannst, ob die Regensachen wichtig sind und welches Schuhwerk am besten geeignet ist an dem Ort, wo du jetzt hin möchtest. Wettervorhersagen werden aus einer Kombination von Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Temperaturen, Niederschlagsart, Niederschlagsmenge, Taupunkt und Ähnlichem gemacht, von Expertinnen und Experten, die sich genau damit auskennen. Wenn du jetzt das Wetter eines Trainings vorhersagen möchtest, zu dem du dich aufmachst, bist du selbst Experte und Expertin auf dem Gebiet von Vorhersagen. Wir haben im Podcast die Störquellen erwähnt, also die Dinge, die du kurz checken kannst, um rauszufinden, womit muss ich rechnen? Gibt es irgendwas, was ich präventieren sollte? Hier einmal die ganzen Störquellen für dich, die à la Luftdruck und Luftfeuchtigkeit für dich Möglichkeiten bieten, einmal durchzugehen, wo könnten mögliche Störungen herkommen, gegen die du auch schon im Vorfeld etwas tun kannst. Im Zentrum des Ganzen stehst du. Also du als Trainerin, als Trainer, was ist bei dir gerade los? Wie störungsfrei kannst du sein in dem Training? Gibt es irgendwas, was du vorher noch klären, loslassen, für dich tun kannst, damit du ganz und gar im Training bist? Wie planst du deine Anreise? Wie schaffst du es, dich möglichst erholt im Training aufhalten zu können? Und was gibt es sonst noch, was du für dich selber tun kannst, damit du in dem besten Zustand bist? Falls du zu zweit trainierst, sind Co-Trainer und Co-Trainerin natürlich eine weitere potenzielle Störquelle. Mit der Frage, was habt ihr vorher besprochen? Zum Beispiel habt ihr geklärt, wo sich die jeweils andere Person aufhält, wenn einer von beiden in der Bütt steht. Habt ihr sowas geklärt wie sei so lieb und guck auf die Teilnehmenden? Und ich freue mich auch sehr, wenn du zustimmend nickst, wenn ich was sage und auch lächelst, damit die Menschen merken, dass wir beide aus einem Mund sprechen. Falls ich mal irgendwie Blödsinn erzähle dabei, schnapp mich hinterher und sag mir dann hinterher unter vier Augen, was du anders siehst. Und dann kann ich es gegebenenfalls vor der Gruppe wiederum korrigieren nach einer Pause. Eine weitere Störquelle sind Menschen, die dir zuarbeiten. Inwiefern hast du ein Büro, ein Office? Hast du da zum Beispiel den Versand geregelt von Materialien? Wie kannst du sicher gehen, dass du auf jeden Fall fähig bist, das Training zu starten, selbst wenn vielleicht dein Material auf der Strecke bleiben sollte? Stichwort, habe immer einen Edding 388 in deinem persönlichen Handgepäck. Die Location kann ein Problem darstellen. Du kommst in der Location an und es ist super, wenn du ein bisschen Vorlauf einplanst, damit du noch umräumen kannst, wenn es nötig wäre, damit du vielleicht den Raum wechseln kannst, wenn es erforderlich ist, vielleicht sogar die ganze Location nochmal hinterfragst, je nachdem, was du vorfindest, wenn du dort ankommst. Das Gleiche gilt natürlich für die Technik, die du einsetzen möchtest. Auch die gilt es vorher zu checken und es ist gut, wenn du Ersatzglühbirnen, Ersatzkabel, Ersatzbatterien oder Ähnliches bei dir hast. Die Methode, mit der du arbeitest, hat natürlich auch das Potenzial, eine Störquelle zu werden. Inwiefern hast du das vorher mal gecheckt, wie teilnehmeradäquat sie ist, wie sehr sie zu dir passt und inwiefern der Raum die Möglichkeiten bietet, die du genau für die Verwendung dieser Methode benötigst? Es tut wahnsinnig gut, wenn du ein, zwei Alternativen in der Hinterhand hast, was du methodisch machen möchtest. Dein Thema kann potenziell eine Störquelle aus der Sicht der Teilnehmenden darstellen. Vielleicht trainierst du Dinge, wo sie nicht freiwillig teilnehmen, sondern die Pflichtveranstaltungen sind. Themen, von denen sie im Vorfeld denken, oh mein Gott, wird das langweilig. Und wie präventierst du dieses Erstgefühl, was bei deinen Teilnehmerinnen da sein kann, indem du den Einstieg vielleicht entsprechend gestaltest? Die Teilnehmerin selbst oder der Teilnehmer können eine Störquelle sein. Inwiefern hast du Infos über diese Menschen? Und weißt du vielleicht, in welchen speziellen Situationen sich diejenigen gerade befinden? Wenn sie als Gruppe zusammenkommen, dann setzt eine andere Dynamik ein, also jenseits der Einzelpersonen, kann es noch spannend sein herauszufinden, gibt es dort Menschen, die gerade miteinander Schwierigkeiten haben? Inwiefern trifft die Gruppe sich auch sonst in Konstrukten und weiß man darüber irgendetwas, wie dann das Verhalten der Gruppe ausschaut? die Organisation selbst, in der du tätig bist, also das Unternehmen, aus dem die Menschen kommen, die bei dir sind im Training. Was weißt du darüber, was dort gerade für Themen anstehen? So Dinge wie innerhalb deines Trainings wird eine große Kündigungswelle ausgerufen. Wäre ganz schön, wenn du im Vorfeld vorbereitet wärst darauf. Die Zeit, zu der du trainierst, kann ein Punkt sein. Die Uhrzeit oder auch die Jahreszeit. Dinge wie Fußball-Weltmeisterschaften, wo vielleicht ein Spiel der deutschen Mannschaft stattfindet, zeitgleich zu deinem Training. Oder aber Karneval in einer Region ist, in der du trainierst, sodass diese Region eigentlich lahmgelegt ist. All das gilt es im Vorfeld einmal zu berücksichtigen. Und last but not least, es gibt natürlich globale Dinge. Die Wahl, die für einen amerikanischen Präsidenten oder eine amerikanische Präsidentin entschieden wird, wird eine Rolle spielen, wenn du in deinem Training sitzt. Unglücke, aber eben auch positive Dinge sind entscheidend. Jeder weiß, wo er war, als 9/11 stattfand. Und das ist nichts, was insofern präventierbar ist, aber zu wissen, na klar, das ist auch etwas, was reinfunken kann. Und ich habe zumindest die Klarheit darüber, dass das immer vorgeht. Das ist das, was du an der Stelle tun kannst. Wir wünschen dir tatsächlich eine Art von Freude im Vorbereiten und keine entstehende Panik, sondern eher ein, okay, dadurch, dass ich meinen Regenmantel habe, kann ich dieses Thema, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung, tatsächlich unterschreiben. Und genau das Gleiche wünschen wir dir für deine Trainings. Das war Klug geschwätzt.
Und im Laufe der Zeit entstehen dann entsteht so ein Set an Präventionen, die man immer macht. Mhm. Weil selbst wenn man nichts befürchtet, weiß man, ich habe es gemacht. Ja. Und es schützt mich. Ich will eine nennen, die nach Gedanken lesen oder wer hat schon mal
eine ist. Und der paradoxen Aufforderung.
Mit den paradoxen Aufforderungen. Immer eine ist, die, gemacht werden kann. Das ist die kurze Klärung der eigenen Rolle im Status. Mhm. In meinem Fall ist es, dass ich tatsächlich mit einer Narrenkappe vor den Leuten stehe und, und dafür werbe, dass sie das, was ich mache mit ihnen, als Angebot sehe und als Angebot auch gemeint ist. Mhm. Aber der Narr eben manchmal so dumme Sachen sagt und die selber lustig findet. Aber im Mittelalter wurde der Narr dann halt auch mal einen Kopf kürzer gemacht. Und ich bitte dann die Teilnehmenden, mir rechtzeitig Bescheid zu sagen. Das ist eine Methode, die stammt noch von meinem eigenen Vater, der hat das in seinen Trainings immer gemacht. Mhm. Und ich habe immer gemerkt, dass in den Stellen, wo es dann so ernst wurde, ich immer diesen Rückzugsort hatte, den die Teilnehmenden auch verstanden hat. Ja, der hat der Narr jetzt halt was Blödes gesagt. Mhm. Oder was Närrisches, weil der behauptet ja gar nicht erst, dass er der bessere König ist. Die Könige sind die Teilnehmenden, weil die in diesen Berufen, in denen sie sind, viel länger gearbeitet hat als der Trainer, der ja teilweise nie in diesem Beruf gearbeitet hat, was nicht gut ist, aber was eben mal so eine Konkurrenz ausstößt. Was muss ich denn das in Zweifel stellen, dass da Leute 30 Jahre lang Führungserfahrung haben und mich dann selber als der Erfahrenere darstellen? Das ist total überflüssig, sondern der Narr steht mit dem Spiegel vor den Leuten, zeigt ihnen, was er sieht und gibt ihnen Impulse und Rückmeldungen darüber und sagt, was er sonst so sieht in der Welt. Und das soll das nicht bagatellisieren, aber ich glaube bisher, die Teilnehmenden verstehen, dass sie nicht mit dem Wissen des Trainers, der Trainerin konkurrieren müssen oder Dinge richtigstellen müssen, weil sie können es auch manchmal einfach beim Narren lassen und sagen, ja, närrisch ist so. Und das erleichtert viel.
Ja, das präventiert eine der Befürchtungen, die auch vielfach im Vorfeld da ist, was, wenn meine Kompetenz so gechallenged und angezweifelt wird. Ne? Gerade bei Menschen, die früh in diesem Beruf starten oder noch nicht lange im Trainingskontext unterwegs sind, ist das ja auch eine Befürchtung, die da steht. Und von vornherein tatsächlich das in der Rollenklarheit hinzukriegen, vielleicht auch über eigene Erfahrungen zu berichten. Ich finde auch, das ist eine Prävention in dem Sinne, dass, wenn es bei mir zum Beispiel um Konflikte geht, ich immer sage, dass es bei mir der Hintergrund, warum mich das so früh interessiert hat, der ist, dass ich halt aus einer Familie mit ganz viel Harmoniebedürfnis komme. Und in dem Moment, wo es dann geknallt hat, war die ganze Beziehung gefährdet. Und irgendwie war ich sicher, es muss was dazwischen geben. Und das ist ja einmal dieses I walked in your shoes und gleichzeitig auch ein, ich habe das auch lernen können. Also das geht. Ne? Das ist nichts, womit man geboren sein muss. Ja, und,
Das ist kein Schicksal für den Rest deines Lebens.
Ja. Genau. Und gleichzeitig finde ich es da auch eine Form der Prävention, immer wieder klar zu machen, es geht mir nicht darum, dass ihr jetzt hier alle was anderes mit rausnehmen müsst am Ende, sondern ihr behaltet das, was ihr habt, also eine Identitätsbestätigung. Mhm. Na, das, was ihr bisher getan habt, hat totalen Sinn und das werdet ihr immer weiter können und zusätzlich holt ihr euch jetzt hier Sachen mit rein, die euch flexibler machen, die euch mehr Spielfläche lassen, was ihr tut in der einzelnen Situation und wie ihr denkt über die einzelne Situation. Mhm. Und das gleichzeitig damit, also auch Übereinstimmungen mit der Gruppe wiederum hervorzuheben. Ne? Das ist so ein bisschen die Kombination aus dem, was du gesagt hast. Einerseits bin ich der Narr, der vielleicht sogar wirklich noch nicht in diesem Beruf gearbeitet hat. Und dennoch gucke ich am Anfang, wo docke ich an? Also wo finden wir uns zusammen wieder? Und das kann auch in diesem Erleben von Harmonie oder Knallen liegen. Ne? Das merke ich oft, wie dann genickt wird bei einigen, die sagen, ja, genau, das ist auch das, wie ich bisher mit Konflikten so konfrontiert wurde. Ne?
Genau. Also Kongruenz generell ist eine Riesenprävention. Ich will... Man muss dann aufpassen, dass nicht alles irgendwie Prävention ist. Aber schon, guck mal, Kongruenz, also im Sinne von Übereinstimmung mit den Teilnehmenden, weil du sagst, I walked in your shoes. Ich oute mich jetzt, wenn ich noch nicht weiß, was für Menschen da in mein Training kommen und ich weiß nicht, wie die zu Tattoos stehen, dann muss ich nicht meine Tattoos als allererste präsentieren vor dieser Gruppe, sondern lass die Ärmel erstmal unten.
Ja.
Das ist ein bisschen cheesy oder ich weiß nicht, so ein bisschen schleimig kann das jetzt rüberkommen für manche Hörerinnen. Du kannst zu deinen Tattoos stehen. Ich will das denen nicht schwer machen, mich zu mögen oder mit mir zu lernen. Das das übergeordnete Ziel. Und wenn die mich dann erstmal kennengelernt haben, dann können die auch sehen, dass ich ganz körpertätowiert bin.
Du zeigst ihnen nicht das Tattoo an deinem Bauchnabel, oder?
Ja, aber natürlich.
Oh mein Gott.
Ja, ganz andere Sachen noch.
Oh mein Gott.
Aber das jetzt als Metapher dafür, dass wir in dem Moment, wo wir uns vorbereiten auf eine Gruppe, gucken, was könnte alles eine Störung am Anfang verursachen.
Ja.
Meine Sprache, die gerne Fäkalsprache enthält. Meine, das kann man alles machen. Ich will deswegen in der verbleibenden Zeit eher noch ein paar...
Ja, ich würde gerne dazu noch einen Begriff reinschmeißen, weil ich finde es nicht cheesy, sondern es hat für mich auch was mit Rapport zu tun, also mit einem Mitschwingen am Anfang. Ne? Überhaupt mal zu gucken, wie ist hier die Tonalität, wie ist der Umgang miteinander. Und das heißt nicht, dass ich mich verleugne, wenn ich am Anfang dahingehend mitschwinge, dass ich da abhole und dann aber auch in andere Vorgehensweisen und so weiter mitnehme. Ne?
Ist vielleicht sogar auch nochmal wert für eine eigene Folge. Welche Facette von mir selbst zeige ich diesen Menschen gegenüber und bin das dann trotzdem ich?
Ja.
Weil wir alle legen großen Wert auf Authentizität bei uns selbst, bei anderen Menschen und Echtheit im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was ist echt? Also bin ich echt, wenn ich auf einem diplomatischen Empfang stilvoll sein darf? Oder bin ich echt, wenn ich in der Fußballkneipe schlimme Dinge sage? Es bin alles ich. Und manche Menschen haben engere Facetten, manche haben breitere Facetten, aber es geht immer um eine Form von Anpassung an das eigene Umfeld. Aber das ist wahrscheinlich eine eigene Folge. Aber ich glaube, dass das ein Teil der Prävention ist, auf jeden Fall.
Da ist auch ein Teil Rollenwahl mit drin, ne? Die ich zu Beginn auch bewusst nochmal entscheiden kann und was mir gut tun kann, mich einzusortieren. Mhm. Wer bin ich hier in diesem Training, zu diesem Thema, mit diesen Menschen? Ne? Welchen Titel packe ich da drüber? Mhm. Und auch das Thema Selbstironie schwingt schon seit einiger Zeit mit in dem, was du erzählst. Ne? Also mich selber nicht so ernst zu nehmen, auch über mich zu grinsen, als Held zu scheitern und nicht zu gewinnen, wenn ich anfangs eine kurze Story über mich erzähle, auch bei der eigenen Vorstellung. All das sorgt eben für diese Statusthematik, die du angesprochen hast und gleichzeitig auch für Sympathie. Und tatsächlich wissen wir alle, dass die Kombination aus Sympathie und Kompetenzvermutung dem Menschen gegenüber, der da vorne steht, das ist, was Menschen eher zum Lernen anstiftet. Ja, warum sollte ich dann dazu nicht beitragen? Wäre doch merkwürdig.
Ja, absolut. Um jetzt noch ein paar Namen
zu droppen für
konkrete Prävention. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wer den Esel nicht schlagen kann, schlägt den Packsattel schon behandelt haben.
Ich glaube nicht, weil ich mich da immer ein bisschen vorumdrücke.
Ich liebe diese Prävention.
Die ist total großartig.
Die in Kurzform gerne auch nachzulesen, ist, wenn man einen Esel antreiben will, wäre das als Eigner dieses Esels dumm, die ganze Zeit auf das Hinterteil zu hauen, weil man den Esel irgendwann verletzt, dann kann man ihn irgendwann nicht mehr einsetzen. Bauern wissen das, da kommt dieses Sprichwort, und schlagen stattdessen auf den Packsattel und der Esel versteht schon, okay, ich muss mich jetzt bewegen. Und das fragt sich jetzt, was hat das bitte mit Training zu tun?
Genau,
und da
sitzen wo ja auch schläfst keine du jetzt Esel hin vor deiner Gruppe, hallo?
Da sitzen auch keine Eselinnen, definitiv nicht. Nein. Deswegen stimmt das ganze Bild eigentlich nicht. Aber die Technik hat nun mal so einen Namen und die nutzt aus, ich könnte es ein bisschen prosaischer machen, den Feigenbaum schelten und den Pflaumenbaum meinen.
Oh, das klingt doch viel hübscher.
Heißt das Strategien im Chinesischen. aber gemeint ist, dass man Dinge anspricht, die andere Menschen im, oder die Teilnehmenden in Bezug auf andere Menschen genauso nervt wie euch selbst vielleicht. Da würden sie sofort zugeben, aber sie würden das bei sich selbst gar nicht bemerken. Mhm. Bestes Beispiel ist das Nutzen von Handys. jeder weiß mittlerweile, was Fubbing ist, die Mischung aus Düpieren und das Phone rausholen, ein neuer englischer Begriff. Fubbing von Stubbing und Phone. Und wer beispielsweise zu Beginn eines Trainings mit einem Satz beginnt, kennt ihr solche Leute, die es nicht aushalten, mal 10 Minuten nicht auf ihr Handy zu gucken. Dann grinsen immer alle im Raum und sagen, ja, es ist schrecklich. Und wenn dann ein Handy summt, dann gucken die so heimlich aufs Handy und dann lachen die und sagen, ja, kennen wir. Und ihr kennt das in Meetings, das nervt total, weil man immer das Gefühl hat, es ist gar keine Aufmerksamkeit im Raum. Da würden alle Leute immer total zustimmen. Mhm. Tun sie auch. Mhm. Und wenn man deswegen am Ende dann sagt, und deswegen freue ich mich, wenn es hier mal außer Sicht packt oder irgendwo wegpackt, dann sind die bereiter, das zu tun. Und es ist deswegen eine Prävention, weil dann, wenn dann später da jemand mit anfängt, nächste Prävention sind die Buddies, die sind mächtig, weil die gleich 10 Millionen Präventionen erfahren in einem Training. Weil man dann an später Stelle sagen kann, und wenn euch bei eurem Buddy auffällt, dass der häufiger aufs Training, aufs Handy schaut und irgendwie abgelenkt wirkt, sprecht ihn mal an, ob irgendwas ansteht. Wir haben für alles immer Verständnis, aber guckt mal, dass ihr hier seid. Und angebahnt hat man das über, man hat auf andere gezeigt, kennt ihr diese Leute, die, Punkt,
die
Punkt,
da,
Punkt.
Ne, der Sattel.
Der Sattel. Mhm. Und gemeint sind aber die, die vor einem sitzen. Mhm. Und das kann man in mannigfaltiger Art und Weise verwenden. Ihr kennt diese Menschen, die sich über das beklagen, was sie vorfinden, aber sie sind auch nicht bereit, aus ihrer Komfortzone auszubrechen. Dann sagen wir, man muss sein Leben in die Hand nehmen, jawohl. Ich muss gerade jetzt vorsichtig sein, dass nicht meine Teilnehmenden zuhören und dann denken, das sagst du ja nur, damit ich selbst aus der Komfortzone gehe, aber das ist genau die Absicht. Aber das ist uns Menschen irgendwie zu eigen, dass wir bei anderen diese Dinge sehen und bei uns selber halt nicht und damit können wir das nutzen, damit das ein bisschen weniger stark wird im Training. Ich glaube, es steht schon in der Bibel, dieses Ding mit dem Splitter im Auge des anderen sehen.
Oh,
den
wow,
Balken
jetzt
vor dem eigenen
hier,
Auge
hallo.
Nicht sehen, I don't know.
Wenn du mir jetzt noch sagst, in welchem Buch das steht, dann
das ist
bin
ganz
ich
klar
völlig impressed.
Altes Testament und
Johannes, glaube ich, ganz bestimmt.
Das wäre Neues. Aber,
okay, siehst du, ich bin nicht mal da drin gut. Aber was mir da dran so durch den Kopf schießt, das ist nämlich das, was ich auch schon länger denke, das ist ein anderer Weg, Spielregeln unterzubringen. Und ich finde den deshalb sehr gut, weil wir uns, wenn da so eine Liste von Regeln aufgeblättert wird, oft zurückversetzt fühlen in die kindliche Situation aus der Schule und in den Menschen da vorne, der uns jetzt Vorgaben macht. Das kann ich noch so sehr besprechen oder sagen, seid ihr einverstanden, wenn wir. Mhm. Ich finde diese Wege, die du jetzt gerade ansprichst, sehr viel schöner, weil erwachsener und eleganter. Das steht dann auch nirgendwo. Da gibt es dann keinen Chart, wo das Handy durchgestrichen ist oder wo steht, dass ich
wir hören einander
nur in den
zu.
Pausen das Handy. Genau, und wir hören einander zu. Und Offenheit ist auch wichtig hier in unseren Trainings. Sondern das sind alles untergebrachte Dinge, die entweder durch Vorleben plus ein Anregen dazu, das zu machen, transportiert werden, aber eben nicht auf diese Finger hochhalt Taktik, die ich total verstehe, weil wir die auch vielfach als Trainerinnen und Trainer gelernt haben in Ausbildungen. Ja, da wird dann gesagt, am Anfang stellst du halt deine Spielregeln auf und da steht dann möglichst auch noch der Satz drauf, Störungen haben Vorrang.
Wir müssen erst mal erklären, was ist denn mit
Störung? Was ist das eigentlich und überhaupt? Ja. Ne, genau.
Wenn dich was nervt, sag's.
Sag's halt. Und da vieles davon brauche ich nirgendwo hinzuschreiben. Ja, genau, sei dein eigener Chairman, auch eine geile Regel. Also der Hintergrund dieser Regeln ist bei allen so, dass wir die unterschreiben und gleichzeitig ist es eben ein anderer Weg, die mit reinzubringen. Und bei manchen bin ich absolut sicher, ich brauche das dann nicht aufzuschreiben, wie bei dieser gerade geschilderten von dir. Ne? Wenn ich das eben über diese Esel-Packsattel-Version mache, dann ist das so im Raum, da muss ich kein durchgestrichenes Handy mehr irgendwo hinhängen.
Genau.
Ja, sehr cool.
Prävention. Eine letzte noch, die dann eher im Verlauf des Trainings eine Rolle spielt, die aber immer anwendbar ist. Jetzt abgesehen von Bit-by-Bit, was wir aber, glaube ich, wirklich schon erklärt haben, also die Vorgehensweise in Sachen Erklären von Übungen, weil man dadurch unglaublich viel Störung präventiert.
Wenn wir es noch nicht getan haben. Um erläutern zu sagen, genau, das sind wirklich einzelne Schritte.
Steht mal bitte auf.
Die nötig sind, genau.
Sucht euch mal einen Partner, immer warten. Das ist eine riesen Prävention. Ja. Aber es gibt so eine, die eigentlich für alle Erklärteile in einem Training oder Impulsteile gilt, heißt immer duale Argumentation. Also immer beide Seiten zeigen, um die Möglichkeit zu bieten, um den Widerstand von vornherein auch zu adressieren. Also für unsere Hörerinnen und Hörer, dual heißt, dass man eben nicht nur sagt, wenn man das so macht, hat man immer Erfolg, sondern es gibt Fälle, in denen das nicht funktioniert, weil. Und ein Nachteil von dieser Vorgehensweise ist, Punkt. Dass man nicht so tut, als ob es in irgendeiner Form dann eben so ein Patentrezept gibt, das auf jeden Fall funktioniert, sondern dass man auch auf Gefahren hinweist, Widerstände, auf Dinge, die nicht klappen können und warum sie manchmal nicht klappen. Dadurch wird man nicht nur glaubwürdiger, sondern präventiert all die sich allmählich aufstauenden Widerstände in den Teilnehmenden, die irgendwann sagen, das kann doch alles gar nicht sein, weil sonst hätte ich das doch schon längst gemacht.
Das ist definitiv auch wieder ein Link für interne Trainerinnen und Trainer, die manchmal dann noch eingeladener sind, aus dem Unternehmen heraus entwickelte Produkte oder ähnliche Dinge sehr stark zu vertreten und auch da zu sagen, zum Beispiel, ich vergleiche mit Produkten meiner Bewunderer, wie die Mitbewerber ja gerne heißen, und sage auch, an der Stelle ist dieses Produkt einfach weiter vorne und an und dieser Stelle ist unser Produkt weiter vorne. Das heißt, es ist cool, wenn ihr in den Gesprächen darauf achtet, dass ihr das betont und mal horcht. Ne? Was braucht denn derjenige? Was ist denn am wichtigsten für die Person? Und auch damit kriege ich insgesamt eine Glaubwürdigkeit, wenn ich dann eine Empfehlung ausspreche und sage, hinter dem Produkt stehe ich total, wird mir das halt 100% mehr abgenommen, als wenn ich vorher alles immer gut fand, ja? Weil es halt mein Job ist, dass ich das gut zu finden habe.
Ja.
Sehr cool.
Wir nehmen mal noch ein paar Präventionen in die Shownotes unten ran. Du kennst diese Liste, ich glaube, es sind 100.
Gefühlt,
weil da Sachen drinstehen, wie die Pause zum Beispiel als Prävention zu nutzen. Also man merkt, es baut sich hier gerade was auf. Man macht einfach 10 Minuten Pause, hat die Gelegenheit, ein Pausengespräch zu führen oder sich anders vorzubereiten. Das jetzt alles zu behandeln, wäre zu dolle. Aber ich hoffe, es hat so ein leichtes Bild davon vermittelt, wie viel man tun kann, weil hier ist eigentlich bei all diesen Präventionen immer am wichtigsten das Gefühl, dass ich bei mir selbst entwickeln kann, ich bin nicht wehrlos. Ich kann diese Dinge steuern oder beeinflussen, so wie man eben auch beeinflussen kann, ob man eine Bergtour überlebt oder nicht, indem man sich vorbereitet. Und an, da kommt natürlich das große Thema Intervention und am Ende die Regeneration, dass man, dass man auch wieder zu sich kommt. Aber das soll ein andermal erzählt werden, weil am Ende gilt ja wie immer, es kommt drauf an.
Und zwar immer. Danke dir, lieber Jürgen.
Bis denn.
Bis denn. Tschüss.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.